Axel U. wurde in der thüringischen Kleinstadt Bad Blankenburg am 24. Mai 2001 von einem stadtbekannten Neonazi brutal getötet. Doch Polizei, lokale Medien und Stadtpolitik tun sich schwer damit, dies als Tat eines gewalttätigen Neonazis einzuordnen. Weil Axel U. auch für sie am Rande der Gesellschaft stand? Besonders bizarr, der Täter kommt aus einem Umfeld, aus denen auch die späteren NSU-Terroristen stammen. Trotzdem, den Fall halten die Behörden bis heute nicht für eine neonazistische Gewalttat. Und Axel U. ist nur einer von vielen. So heißt es im Ankündigungstext zum Dokumentarfilm der Filmpiratinnen und Piraten »Das blinde Auge – Ein Todesfall in Thüringen«. Dieser feierte am vergangenen Dienstag in Saalfeld seine Premiere. Mehr als 130 Leute folgten der Einladung ins Clubhaus der Jugend. Ein Ort, der auch heute noch als wichtiger Anlaufpunkt für Antifaschistinnen und Antifaschisten in der Region gilt. Aber nicht nur Jugendliche und junge Leute waren hier, ebenso ehemalige Polizistinnen und Polizisten, Landtagsabgeordnete und auch eine Vertreterin der Stabsstelle Extremismusprävention der Landespolizei Thüringen mischten sich unters Publikum. Der Film geht der Frage nach, ob es richtig war, dass die Ermittlungsbehörden und auch das Gericht beim Tod von Axel U. ein politisches Motiv für die Tat ausgeschlossen haben. Um diese Frage zu beantworten, hat der Autor Jans Mendek in einjähriger akribischer Recherchearbeit mit Angehörigen und Zeitzeugen vor Ort gesprochen und bisher unveröffentlichte Akten der Sicherheitsbehörden durchforstet. Die Ergebnisse der Recherche sowie eine Einordnung in die damalige, aber auch gegenwärtige Situation von Nazi-Aktivitäten in Thüringen werden in dem knapp 40-minütigen Film präsentiert. Da neonazistische Gewalt und der teils problematische Umgang staatlicher Behörden jedoch kein Relikt der Vergangenheit sind, wurde im Anschluss an den Film eben genau darüber diskutiert. Neben dem Filmpirat Jans Mendek sprachen ebenso Christina Büttner von ESRA, der Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, Christoph Lammert von MOBIT, der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus, die Zeitzeugin Silke Steipert, die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuß sowie die Rechtsanwältin Christine Pietschik. Seit 1990 zählen zivilgesellschaftliche Organisationen wie zum Beispiel Opferberatungsstellen insgesamt 8 Todesopfer rechter Gewalt in Thüringen. Staatlich anerkannt ist lediglich der Fall von Karl S. aus Arnstadt. Smendek entschied sich dafür, den Fall von Axel U. noch einmal aufzurollen, weil gerade hier diverse Unklarheiten zum Tathergang und dem Tatmotiv vorliegen. Schnell wurde ihm klar, dass die Ermittlungsbehörden zahlreiche Informationen zum Beispiel zu den Verbindungen des Täters zum Thüringer Heimatschutz, der Dachorganisation der Neonazis in den 90er Jahren, nicht nachgegangen sind. Wenngleich im Film auch der heutige Präsident des Thüringer Landeskriminalamtes, Frank Michael Schwarz, zu Wort kommt, zeigten sich die staatlichen Behörden alles andere als kooperativ in Vorbereitung des Films. Besonders der Stadtverwaltung von Bad Blankenburg scheint ein sauberes Image der Stadt auch heute noch wichtiger als die offene Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus.
Das wurde mir auch mal so ganz klar am Telefon gesagt, du musst doch die Frage geben, kriege ich Unterlagen, also die Stadtratsprotokolle, und dann wurde mir so sinngemäß begegnet, ja, für was ist der Film, und man muss ja auch das Image im Blick haben, und davon ist es abhängig, ob ich diese Unterlagen bekomme.
Ein Verhalten, das Silke Steipert leider nur zu gut kennt. Die heutige Kindergärtnerin war um die Jahrtausendwende als Sozialarbeiterin in Bad Blankenburg tätig. Auch sie kommt in dem Film zu Wort und erläutert die damalige Situation. So kommt ein anderer Zeitzeuge in dem Film zu dem traurigen Schluss, dass der Tod von Axel U. als Konsequenz der Entwicklungen in Bad Blankenburg gesehen werden müsste. Für ihn sei klar gewesen, dass es so komme. Silke Streipert schildert an diesem Abend sehr eindrücklich, wie es zunächst nur Pöbeleien statt bekannter Nazis waren, mit denen sie und andere Antifaschistinnen und Antifaschisten konfrontiert waren.
Und aus den Bedrohungen sind dann irgendwann tägliche Angriffe geworden, und es wurde auch da nichts unternommen und auch da wird nichts, also eher wir wurden diskreditiert, weil wir gesagt haben, dass wir haben hier, also das spitzt sich zu, wir sehen hier ein Problem in der Stadt. Da waren wir halt diejenigen, die das Problem heraufbeschworen haben. Und so ist es über die Jahre hinweg immer schlimmer geworden. Die Nazis haben sich einfach immer sicherer gefühlt. Und ja, in Konsequenz war eben der Mord am Axel.
Wenn sich Streipert an die Polizei gewandt hat und die Übergriffe anzeigte, blieb dies konsequenzenlos. Auch seitens der Stadt wurden keine Bemühungen gemacht, sich mit dem zunehmenden Erstarken der rechten Szene in Bad Blankenburg auseinanderzusetzen. Ganz im Gegenteil, wenn Sie und Ihre Freunde Aktionen gegen rechts organisieren wollten, wurden Ihnen sogar Steine in den Weg gelegt. Die Landtagsabgeordnete und Sprecherin für Antifaschismus der Linken, Katharina König-Preuß, beschreibt dies als klassisches Verhalten von Kommunen im Umgang mit Rechtsextremismus. Das Image einer Stadt oder Region wäre damals wie heute höher angesetzt als die Wahrnehmungen und Einschätzungen von Betroffenen rechter Gewalt.
Und das ist das eigentlich Fatale, weil ausgehend von NSU und den Erfahrungen, die wir da jetzt darüber machen konnten, wie Ermittlungsbehörden, wie Verantwortungsträger in der Gesellschaft mit zuständig im Sinne der Verantwortung sind für das, was geschehen ist, wäre ja die logische Konsequenz, dass man den Stimmen von Betroffenen Raum gibt, das ernst nimmt, das annimmt und dem sozusagen auch einen sehr hohen Maßstab, hohen Wert innerhalb von Ermittlungen, innerhalb von gesellschaftlichen Debatten. Und das passiert bis heute nicht in der Konsequenz, wie es richtig wäre und wie es notwendig wäre. Und das führt dann eben immer wieder dazu, dass es die Übergriffe gibt, dass Nazis meinen, sie würden auf dem Boden einer Mehrheitsgesellschaft agieren, im Sinne einer Mehrheitsgesellschaft, und es viel zu wenig Widerstand dagegen gibt.
Im Film wird auch gezeigt, dass den damaligen Ermittlungsbehörden durchaus bewusst war, dass der Täter Steffen D. Kontakt zum sogenannten nationalsozialistischen Untergrund hatte und mit Mundlos und Schäpe auf diversen Nazi-Veranstaltungen aktiv war. Katharina König-Preuß saß im thüringischen NSU-Untersuchungsausschuss und hat hierfür zahlreiche Akten gewälzt und erfuhr aus erster Hand von dem behördlichen Versagen. Dass auch der Täter aus Bad Blankenburg Verbindung zum NSU-Netzwerk hatte, überrascht sie nicht.
Das Verrückte, glaube ich, ist ja so ein Stück weit fast schon meine Abgestumpftheit dem gegenüber. Das heißt, ich würde ja sagen, jeder Neonazi, der Altersklasse 25 plus ist und in Thüringen wohnt oder gewohnt hat, dem weise ich über maximal 3 Ecken eine Verbindung zum NSU nach. Und insofern hat es mich nicht geschockt.
Vor dem Hintergrund der Aufdeckungen des rechtsextremen Terrors durch den NSU entbrannte die Diskussion um die Anerkennung der betroffenen Perspektive und um die Aufarbeitung der Todesopfer rechter Gewalt neu. In Thüringen jedoch kamen die Ermittlungsbehörden auch im Jahr 2011 zu der Erkenntnis, dass kein weiterer Todesfall als rechte Tat zu bewerten sei. Die Schwierigkeit bei der Einordnung von politisch motivierten Straftaten als solche sei stark abhängig vom Blick der Ermittlungsbeamten. Sind die Täterinnen und Täter keine organisierten Neonazis oder die Betroffenen nicht offensichtlich zu einer der in Anführungsstrichen üblichen Opfergruppe zu zählen, wird der politische Charakter der Tat oft nicht wahrgenommen. Das weiß auch Rechtsanwältin Christine Pietschik. In jüngster Vergangenheit vertrat sie die Nebenanklage im sogenannten Ballstedt-Prozess und auch ein Anschlagsopfer im Prozess gegen die Gruppe Freital.
Wenn der Refugees Not Welcome Sticker nicht gleichzeitig mit dem Sprengsatz an das Fenster gepackt wird und dann zu Zügen gebracht wird, dann ist es keine politisch motivierte Tat. Wenn die Hakenkreuzfahne nicht bei dem Zusammentreten mitgeführt wird, dann ist es keine politisch motivierte Tat, sondern wir gehen erstmal von der Kneipenschlägerei aus. Diesen Blick haben wir darauf und diese ganzen Sachen, Sozialdarwinismus, Homophobie, die Ablehnung von bestimmten Arten und Weisen zu leben, wofür es kein Ankreuzkästchen gibt, das findet man ganz selten bei der Polizei, dass es da tatsächlich sensibilisierte Leute gibt.
Handelt es sich hierbei um einfaches Nichtwissen der staatlichen Behörden oder um Unwillen? Eine Frage, die nicht pauschal beantwortet werden kann. Christina Büttner von ESRA berät Betroffene rechter Gewalt und begleitet sie auch zu Zeugenaussagen bei der Polizei und vor Gericht. Für sie gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum der politische Charakter einer Tat nicht erkannt wird. So sei es häufig so, dass bereits die Polizei Aussagen von Zeuginnen und Zeugen und Betroffenen nicht ernst nimmt oder schlicht und einfach nicht richtig zuhört. Die Staatsanwaltschaft sei als zweite Instanz erwähnt, wo beim Formulieren der Anklageschrift der politische Kontext einer Tat keine Berücksichtigung finden kann. Schließlich werde am Gericht verhandelt. Hier sind es die Richterinnen und Richter, die sich damit befassen, was vorher zusammengetragen wurde. Und auch wenn gut ermittelt und die Anklageschrift entsprechend formuliert wurde, kann es an dem Urteil der Richterinnen und Richter scheitern, so Büttner.
Für Betroffene ist das alles Theorie und das überfordert sie auch ganz oft. Und an jeder Stelle, an der sie nicht ernst genommen werden, an der das nicht wahrgenommen wird, ist es eigentlich nochmal eine Verletzung und ist es, wir nennen das sekundäre Viktimisierung, so mit diesem Fachbegriff, das heißt, man wird nochmal zum Opfer gemacht. Und das, was eigentlich erwartet wird, dass staatliche Institutionen das ernst nehmen, wenn man es schafft, eine Anzeige zu erstatten, was auch schon schwer genug ist, dahin zu gehen, zu sagen, ich will das jetzt mal machen, auch wenn ich vielleicht in meinem Umfeld immer noch die Bedrohung habe und wenn das für mich auch gar nicht so einfach ist, wenn das dann nicht ernst genommen wird, nicht gewürdigt wird und da einfach auch keine Anstrengung unternommen wird oder das so empfunden wird von den Betroffenen, dann ist das echt schlimm.
MOBIT, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, bietet auch Fort- und Weiterbildungen für Behörden, also Polizei und Stadtverwaltung an, um eben genau für derartige Situationen zu sensibilisieren und zu schulen. Inwiefern hier jedoch immer auch der Wille zu erkennen ist, sich kritisch mit dem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen, ist fraglich. So schildert Christoph Lammert von MOBIT.
So, dann kommt es natürlich irgendwie drauf an, sitzen die Leute da freiwillig, in der Regel nicht. In der Regel sagt man in Dienststellen, Leiter, okay, das ist jetzt dran, laut Plan ist jetzt gerade die Fortbildung zu Rechtsextremismus dran. Und was wir da auch relativ oft in den Fortbildungen erleben, das ist ja, was jetzt hier schon auch mehrfach angesprochen wurde, ist eben, dass dann ganz oft kommt, naja, warum reden wir denn jetzt hier über Rechtsextremismus und nicht über Linksextremismus? Und dann sitzt man halt in, irgendwo in der Thüringer Provinz sozusagen und fragt sich, okay, wovon sprechen die denn, wenn die jetzt hier über Linksextremismus reden wollen oder so. Ne? Also, das heißt, da gibt es schon, würde ich sagen, mitunter auch einen Unwillen, aber auch, also man kann es natürlich nicht pauschalisieren, es gibt auch Regionen, wo die da irgendwie mehr hinterher sind oder wo wir auch beobachten, dass wenn Beratungsnehmende von uns sich mit so einer Problemlage an die Polizei wenden, die da auch reagieren oder auch, das ist tatsächlich sehr verschieden von Region zu Region.
Rechtsanwältin Christine Pietschik verweist jedoch auch nochmal auf die Problematik der Verurteilung von politisch motivierten Taten als solche und bezeichnet in diesem Zusammenhang das Urteil im sogenannten Freital-Prozess vom 7. März 2018 als Meilenstein. Hier geht es nicht nur um die Verurteilung wegen versuchten Mordes, sondern um die Hintergründe und Einordnung der Täter als rechtsterroristische Vereinigung. Und das nicht aus Perspektive des Staatsschutzes, sondern mit Blick auf die Gefährdung einzelner Teile der Bevölkerung und der Bevölkerung im Gesamten.
Das Gericht hat gesagt, die sind eine rechtsterroristische Vereinigung, weil sie die Grundfesten unserer Gesellschaft angreifen, weil sie Geflüchteten und Andersdenkenden das Lebensrecht absprechen. Und das war ziemlich mutig von diesem Gericht. Es war ziemlich mutig von diesem Gericht, weil sie die Hintergründe der Tat aufgeklärt haben, weil sie gesehen haben, welche Motivation hinter der Tat steht und weil sie gesagt haben, das ist das Gefährdende, was unsere Gesellschaft gefährdet. Das haben sie in der Urteilsbegründung so gesagt. Das steht, also sie sagen nicht, wir schützen den Staat, sondern sie sagen, das gefährdet unsere Gesellschaft, das gefährdet unser Zusammenleben. Und das ist ziemlich mutig. Und das von dem sächsischen Gericht. Ne? Muss man jetzt auch mal so sagen.
Pietschik betont hier auch noch einmal die Notwendigkeit der Opferberatungsstellen und anderer zivilgesellschaftlicher Vereine und Verbände, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Perspektive der Betroffenen in den Fokus zu rücken. Seit 2001 zählt ESRA rechte Übergriffe in Thüringen, die von verbalen Bedrohungen bis hin zu schweren Körperverletzungen reichen. In den letzten 3 Jahren erreichten diese Zahlen ihre Höhepunkte. Betroffene dieser Gewalttaten sind Menschen, die aus rassistischen Motiven angegriffen werden und nach wie vor auch Menschen, die sich politisch engagieren.
Die werden nicht nur von Neonazis verübt, gerade rassistische Angriffe geschehen auch von Leuten, die nicht als Neonazis erkennbar sind oder sich auch keiner Gruppierung zuordnen, aber durchaus das Gedankengut mittragen und auch bereit sind, weil das in der Gesellschaft so eine Stimmung gibt oder oder weil auch nicht nur Rechtsaußen, sondern auch die AfD zum Beispiel als eine Partei, die sich auch im demokratischen Spektrum selber verorten will, auch wenn ich das fraglich finde, aber durchaus auch sowohl von Medien als auch von anderen Parteien, als auch von Kirchen, also von verschiedenen Stellen in der Gesellschaft, von verschiedenen Vertreterinnen der Gesellschaft relativ viel Akzeptanz da ist, was aus unserer Sicht von Esra problematisch ist, weil da Rassismus, rassistische Stereotype, rassistische Einschätzungen, gerade auch im Zusammenhang mit Kriminalität, hoffähig gemacht werden und eben dazu führen, dass auch Leute, die bisher nicht als Neonazis wahrgenommen wurden, nicht nur mit Worten spielen, sondern eben auch angreifen. Also das sind Sachen, die wir wahrnehmen und die eine neue, jetzt aktuelle Entwicklung sind.
Wenngleich sich das gesamte gesellschaftliche Klima zugespitzt hat und auch mehr Straftaten von Menschen begangen werden, die nicht der klassischen Neonazi-Szene zuzuordnen sind, stellt sich die Frage nach dem Wiedererstarken eben genau jener.
Ich wäre, wie gesagt, trotzdem ein bisschen vorsichtig damit zu sagen, dass es gibt insgesamt einen Wiedererstarken, aber es gibt eben, nehmen wir mal Beispiel Wartburg-Kreis, Regionen, wo wir einfach eine Szene haben, die also sich relativ sicher fühlt in dem, was sie tut, die dort also sehr offen in Erscheinung tritt und zwischen wenig Hemmungen haben muss, auch sich da öffentlich zu zeigen. Und eben auch politische Gegnerinnen einzuschüchtern.
So Christoph Lammert von Mobit. Linken Politikerin Katharina König-Preuß widerspricht dieser Einschätzung in Teilen. Diverse Studien belegen seit ihrer Meinung seit Jahren, dass es rassistische Einstellungen in der Bevölkerung gäbe und Parteien wie die AfD schaffen es nun, diese Einstellung sichtbar auf die Straße und in die Parlamente zu bringen. Die Zunahme von rechter Gewalt und diese gesellschaftlichen Entwicklungen sei für sie ein wechselseitiger Prozess. Sie selbst war in der Vergangenheit auch immer wieder Betroffene von rechter Gewalt. Dies reicht von Parolen an ihrem Wahlkreisbüro in Saalfeld bis hin zu Morddrohungen.
Was das macht mit diesen kontinuierlichen Bedrohungen, also es führt definitiv dazu, dass man immer mal wieder überlegt, sein eigenes Verhalten anzupassen und zu ändern, um nicht ständig im Fokus zu stehen, weil es zermürbt, innerlich und zum Teil auch kaputt macht, weil eben, das klingt jetzt komisch, aber ich lasse mir lieber von einem Nazi auf die Fresse hauen, im Nachgang sehen alle, dass ich blute und dass ich ein Aua habe und für jeden ist klar, das war gerade ein Übergriff. Währenddessen diese täglichen Mails, Facebook-Nachrichten, Twitter, zum Teil anonyme Anrufe, die Briefe, das härteste bisher war dieses Lied, das sieht man nicht. Da sieht man ja nicht, dass das irgendeinen Menschen verletzt, wehtut oder angeht. Und um das Menschen verständlich zu machen, was das anrichtet, muss man sich selber entlösen. Das ist nun nicht meine Art, davon zu sprechen, wo es mir nicht gut geht oder was mir wehtut, wo ich Angst habe. Und dann führt das sehr schnell dazu, dass man es einfach wegsteckt, 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 bis es irgendwann nicht mehr geht, das Wegstecken. Und der Punkt kommt.
So König-Preuß. Sie plädiert für eine bessere Sensibilisierung innerhalb der Gesellschaft und dafür, dass das Bedrohungspotenzial von rechts auch als solches wahrgenommen wird. Schon lange seien dies eben nicht mehr nur reine Übergriffe, sondern vor allem die meist anonymen Anfeindungen und Bedrohungen im Internet haben zugenommen. Nicht selten führe dies bei Betroffenen dazu, sich aus dem politischen Engagement zurückzuziehen. Und das dürfe eben nicht passieren. Auch Silke Streipert hat ihr politisches Engagement nach all dem Widerstand in Bad Blankenburg immer wieder in Frage gestellt. Statt gegen rechts aufzubegehren, wollte sie sich nur noch anpassen. Vor allem auch, um ihre Familie zu schützen.
Also am Ende mussten wir Jahre später wieder Rassismus in einer anderen Form erleiden. Da ging es dann über unseren Sohn, den ich dann in der zweiten Klasse aus der Schule nehmen musste. Weil er eben nur noch die Fidschi-Sau war in der Schule und blitzeblau geschlagen war. Also wie gesagt, ich habe das versucht, ich habe das wirklich versucht, mich zu ändern und das, ja, das ist irgendwie alle. Aber das, wie gesagt, ich bin fast kaputt gegangen und gebracht hat es gar nichts, also überhaupt nichts. Also muss ich jetzt mal so sagen. Also dass meine Familie fast mal zerbrochen wäre, hat es nichts gebracht.
Vor allem hier benötigen Betroffene Unterstützung, betont Christina Büttner von ESRA. Allerdings ist dies jedoch nicht immer einfach.
Also das eine wäre ja Öffentlichkeit. Ne? Öffentlichkeit, damit man Leuten die Chance gibt, das zu erfahren und überhaupt die Chance zu kriegen, zu unterstützen. Mit Öffentlichkeit ist es aber so, dass es eben nicht immer zu Solidarität führt, vielleicht von Einzelnen, aber dann dieser Effekt kommt, den wir auch im Film gesehen haben, den wir auch heute hier immer wieder gehört haben. Das sind jetzt die Nestbeschmutzer, es gibt eine Abwehr aus dem näheren Umfeld. Wir haben damit nichts zu tun und hier ist es doch gar nicht so. Und das verletzt nochmal und dieses sich tragen lassen und zu merken, andere tragen mit, was unser Thema ist, was unser Thema hier in der Region ist. Das geht verloren, das findet gar nicht erst statt.
Nach anderthalb Stunden Diskussion schlägt Anwältin Christine Pietschik noch einmal eine Brücke zwischen dem Vorfall im Frühjahr 2001 in Bad Blankenburg und einem aktuellen Beispiel rechter Gewalt in Thüringen, in dem sie auf dem brutalen Übergriff am 1. Mai 2015 am Rande einer Demonstration des Dritten Wegs verweist. In wenigen Tagen findet der erste Hauptverhandlungstag statt und auch hier wünscht sich Pietschik Solidarität mit und Gerechtigkeit für die Betroffenen.
Und ich glaube, wenn man sich anguckt, was da passiert ist, das hätte jeden hier in diesem Raum treffen können, weil es der klassische Fall war, zur falschen Zeit, am falschen Ort mit der falschen Frisur. Und wenn man sich denkt, das waren so ein paar Schläger-Nazis, die da irgendwie Bock hatten. Das waren nur Vermutungen am 1. Mai 2015, heute. Am 10.04.2018 wissen wir, dass die nicht so ist. Wir wissen, dass die zwei Angeklagten organisierte Neonazis sind. Wir wissen, dass die Verbindungen zu Strukturen wie Brigade Halle haben. Wir wissen, dass einer der Angeklagten mutmaßliches Mitglied der Freien Kameradschaft Dresden ist, die jetzt verurteilt werden langsam als kriminelle Vereinigung, die Menschenjagden veranstaltet haben in Dresden auf den Elbwiesen, dort Personen zusammengetreten haben, die keine Hände mehr hatten und halb blind sind, weil sie vom IS als Jesiden gefoltert worden sind, die Verbindungen zur Gruppe Freital hatten, das heißt zu rechtsterroristischen Strukturen, und die hier nach Saalfeld gekommen sind, nicht um zu demonstrieren, sondern um genau das zu tun, was sie da getan haben. Ich glaube, das ist Grund genug, sich solidarisch mit den Betroffenen zu zeigen und wenn es nicht ist, sich den ganzen Tag in diesen Gerichtssaal zu setzen, wo nur zwei angeklagt sind, obwohl fast alle aus dieser Gruppe namentlich bekannt sind. Wo es eine Staatsanwaltschaft gibt, die sagt, naja, wenn wir denen keinen Schlag nachweisen können, dann waren sie halt nicht so richtig beteiligt, deswegen stellen wir das ein. Dann wenigstens irgendwie den Prozess in irgendeiner Art und Weise begleiten. Ich glaube, das wäre total gut.
An diesem Abend konnten viele Aspekte rund um das Thema rechte Gewalt in Thüringen lediglich angerissen werden. Allerdings muss dieser Abend auch nur als Anfang für eine fortwährende Diskussion verstanden werden.
Meine Hoffnung ist mit dem Film tatsächlich, das groß zu diskutieren, viel zu diskutieren. Die Idee ist ja auch, viele Veranstaltungen mit dem Film zu machen. Und vielleicht ändert sich dann irgendwas.
So Filmpirat Jans Mendig.